du dran bleibst, dass du da bist und Leistung ist gefragt. Denn du könntest vielleicht schon auf der nächsten Kündigungsliste stehen. Ähnlich geht es jungen Menschen heutzutage, Schülern, Studenten, auch sie, ja, müssen viel lernen, Klausuren, eine nach der anderen. Wo wir dann jetzt mal wieder mal als Jugend, ich bin in der Jugendarbeit mittätig bei uns, wenn man dann so Zeugnisse hört oder Gebetsanliegen hört auf Jugendstunde, immer wieder nennen die jungen Leute diese stressigen Prüfungsphasen, die auch immer härter werden. Also wir leben in einer Gesellschaft von, ja, Leistungsdruck. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht sehen. Dann ist es halt da. Ist okay, ist nicht so schlimm. Genau, wir leben in einer Gesellschaft von Leistungsdruck und unser Problem ist oft, dass wir uns eben davon so sehr bestimmen lassen, dass wir uns davon definieren lassen. Entweder wir sind stolz, wir freuen uns, wir vertrauen auf uns selbst, weil wir das schaffen, weil wir diesem Druck standhalten, weil wir etwas erreicht haben. Solche Reaktionen gibt es von uns. Andererseits könnte es aber auch sein, dass wir in Minderwertigkeitskomplexen versinken, weil wir sagen, wir sind diesem ganzen Druck nicht gewachsen, ich bin sowieso unbrauchbar, keiner kann was mit mir anfangen, niemand braucht mich, ich bin nutzlos. Also wir verstehen diese zwei Reaktionen im Leistungsdruck. Und vielleicht hat der eine oder andere sich auch schon bei einer der beiden Reaktionen wiedergefunden. Wer kennt das nicht, Leistungsdruck? Kennen wir vielleicht auch Leistungsdruck im Christsein, im Glaubensleben? Ich möchte euch mal mitnehmen in eine Begebenheit. Da ist ein junger Mann, der heißt John. Er hat sich bekehrt, ganz frisch zum Glauben gekommen. In Amerika spielt die Begebenheit, in Chicago. Und erfreut sich am Glauben, er freut sich am Herrn, sprüht voller Eifer, wie das so bei Neubekehrten ist. Und er ist vom Beruf Lokführer. Er fährt die Bahn. Und dann kommt jetzt ein Bibelgläubiger, ein fester Bruder aus der Gemeinde, kommt mit ihm mit. Er sagt, ich möchte gern mal mit dir mitkommen mit der Bahn und einfach mit dir ein bisschen sprechen. Und sagt John, natürlich, komm mit, lass uns unterhalten. Und so fahren sie eine Zeit lang und dieser Bruder aus der Gemeinde fängt an, den Neubekehrten ja regelrecht auszufragen. Stellt ihn eine Frage nach der anderen, erzählt von sich sehr viel und irgendwann mal wird John so irgendwie betrübt und macht eine Bemerkung: Lieber Bruder, ich glaube, du hast eine andere Religion als ich, einen anderen Glauben als ich. Und er ist empört: Wie, was meinst du damit? Ja, dein Glaube hat 3 Buchstaben und meiner 5. Wie, was meinst du? Okay, jetzt musst du mir das mal erklären, sagt der Mann. Ja, deine Religion besteht aus 3 Buchstaben, T-U-N, tun. Du hast mir eben die ganze Zeit erzählt, was du so alles leistest, was du so alles machst, was ich leisten und tun soll. Weißt du, woraus mein Glaube, meine Religion besteht? Ja, es ist keine Religion, es ist mein Glaube, es ist getan. 5 Buchstaben. Einer hat alles schon vollbracht und in seinem Kreuzestod stehe ich. Jesus Christus hat es vollbracht. Eine gute Veranschaulichung, denke ich, von Tendenzen, weil leider passiert es uns doch auch, dass wir immer wieder mal unser Christsein so denken, dass wir meinen, wir müssen Gott irgendeine Leistung erbringen, dass wir unser Christsein davon bestimmen lassen, was wir so alles tun für Gott. Ist das vielleicht so? Oder was wir schon alles so für Gott erreicht haben? Vielleicht auch mit Verantwortung in der Gemeinde oder hier und da Aufgaben, nach denen wir streben, um irgendwie Gott beeindrucken zu wollen, um von Gott vielleicht angenommen zu werden. Wir setzen uns irgendwie unter Druck, um Gnade von Gott zu bekommen, um Frieden in unser Herz zu kriegen, um unser plagendes Gewissen zur Ruhe zu stellen. Und wir machen, um bei Gott angenommen zu sein. Und dann plagen dann doch die Zweifel, reicht das am Ende aus, was ich hier tue, was ich mache? Ihr merkt, dieses Leistungsdenken geht schon sehr tief, auch in unser Glaubensleben hinein. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, dass wir neu uns damit beschäftigen, wer wir eigentlich sind. Was uns wirklich ausmacht, wenn wir am Glauben an Christus stehen, nämlich unsere Identität. Und deswegen heißt das Thema dieser Predigt heute die neue Identität der Gerechten. Und ich hoffe und bete, dass diese Botschaft dich heute auch ermutigt, in deinem Glaubensleben irgendwie auch neu durchzuatmen, aber auch neu motiviert zu sein, ja auch eben uns herausfordern, aber auch wer wir sind, was uns wirklich ausmacht, wenn wir an Jesus Christus gläubig geworden sind. Vielleicht bist du auch hier und bist auf der Suche nach Gott, bist auch noch gar nicht mit Gott so ins Reine gekommen, dann ist diese Botschaft für dich heute auch da und zeigt dir einen Weg, wie du mit Gott ins Reine kommen kannst. Diese Predigt heute beruht auf Galater 2, ab Vers 15. Ihr könnt da gern schon hinblättern. Diesmal schauen wir uns einfach mal keine einzelne Person an, wie sonst oft, sondern wir werden einen Text behandeln, konkret aus Galater 2, die Verse 15 bis 21. Und es ist interessant, auf welchem Hintergrund auch dieser Text, den wir gleich anschauen werden, Stück für Stück, auf welchen Hintergrund er spielt. Die frühen Christen nämlich hatten eine ganz große Herausforderung. Ja, nämlich für die Juden, vor allem für die Juden war es damals eine ganz neue Situation, dass jetzt auch die Heiden gerettet werden können durch Glauben. Weil das waren früher in der Gesellschaft Juden und Heiden, fast größeren Gegensatz kann man nicht beschreiben. Und für die Juden war das wirklich eine ganz neue Situation. Was? Auch die Heiden, diese schlimmen Sünder, auch die, genau nach den gleichen Bedingungen wie wir, gerettet? Wie geht das? Diese Gesetzlosen, wir sind die Frommen, wir haben das Gesetz Gottes, wir haben die Kinderstunde und Synagoge und alles durchgemacht. Und die dreckigen Sünder dürfen jetzt auch allein durch Glauben gerettet werden. Das war ein Konfliktpotenzial, was geklärt werden musste. Es gab nämlich unter jüdischen Leuten aus dem jüdischen Volk, jetzt keine Christen, aber unter dem jüdischen Volk, gab es ganz heftige Ansichten und Haltung gegenüber den Heiden, um uns einfach nochmal diese Gesellschaft zu zeigen. Hört mal hin, was die Juden teilweise für eine Sicht über die Heiden hatten. Sie sagten, von allen Völkern, die Gott geschaffen hat, er liebt nur die Juden. Gott wird Israel nach einem anderen Maßstab richten, wie alle anderen. Und ganz krass war eine Meinung, dass welche sagten, Gott hat die Heiden als Brennstoff für die Hölle geschaffen. Erschreckend, ja? Oder dann, wenn das in der Gesellschaft auch rauskam, dieser Konflikt, wenn eine jüdische Person eine heidnische heiratet, hat oft die Familie dann bereits die Beerdigung der jüdischen Person gefeiert. Für sie war sie gestorben. Sie hat sich mit einem Heiden verbunden und deswegen keine Gemeinschaft. So heftig, so krass waren die Ansichten über diese Heiden, über Nichtjuden. Und jetzt, was? Die auch genauso die Chance, gerettet zu werden wie wir? Viele Juden hatten wirklich Probleme damit. Und diese Juden, die diese Probleme auch damit hatten, sie hatten teilweise das Evangelium angenommen. Sie haben gesagt, ja, das Evangelium hört sich gut an, es ist gut, das können wir irgendwie akzeptieren, diese neue frohe Botschaft. Aber das Christentum ist allein für die Juden vorbehalten. Vielen Dank. Das Christentum ist allein für die Juden vorbehalten. Also, wenn ein Heide gerettet sein will, so predigten dann diese Menschen, müssen diese Heiden erstmal Juden werden und dann sind sie dabei. Und so predigen sie, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch völlig unter das Gesetz unterwerfen und dann dürft ihr auch diese Vorrechte mitgenießen. Wir merken, da baut sich eine Werksgerechtigkeit auf, ein falsches Evangelium, eine Irrlehre. Und diese Lehrer gingen eben in diese Region von Galatien und haben das gepredigt in den Gemeinden. Und so muss Paulus diesen Galaterbrief schreiben, um sie zu korrigieren, um diesen Missstand zu beheben, dieses falsche Denken, dass man erst Jude werden muss, um gerettet zu sein. Und so kann man das Hauptthema vom Galaterbrief etwa auch so formulieren, es geht um die Freiheit in Christus, die durch die Rechtfertigung durch Glauben erlangt wird. Also die Freiheit in Christus, die durch die Rechtfertigung durch Glauben erlangt wird. Also Juden und Heiden, wir sehen, haben schon festgehalten, einen Konflikt. Und auch die Apostel, nicht wahr, mussten sich doch damit beschäftigen. Da gab es doch dieses Apostelkonzil wo man sich dann getroffen hat, zusammengesetzt hat, die großen Führer, Petrus und Paulus, und haben beraten, wie machen wir das mit Juden- und Heidenmission, wie gehen wir da weiter vor. Da musste man sich zusammensetzen und das klären. Petrus zum Beispiel braucht extra Nachhilfeunterricht. Könnt ihr euch erinnern an diese Begebenheit, wo dieses Tuch vom Himmel kommt mit den vielen Tieren und Gott dann Petrus deutlich macht, ja, geh ruhig zu dem Cornelius, es ist gut, dass du mit ihm jetzt Gemeinschaft hast, mit ihm isst, weil er muss auch das Evangelium hören und das sind keine unreinen Leute, du darfst dahin gehen. Ja, wir merken auch da, die brauchten Nachhilfe, auch die Jünger. Und jetzt ist interessant, man könnte ja jetzt denken, dass Petrus das verstanden hat, diese Lektion mit dem Tuch. Aber wenn wir genau mal vor unseren Text im Galaterbrief reinschauen, die Verse 11 bis 14, die lesen wir jetzt nicht am Stück durch, aber da ist dann diese Begebenheit, Paulus erzählt das, dass Petrus zusammen mit Heiden ein Mahl hält. Ist ja auch völlig in Ordnung, ja, dass er zusammen mit ihnen isst, Gemeinschaft hat. Aber jetzt hört Petrus, oder kommen gleich ein paar Juden vorbei, und auf einmal denkt er sich, oh, was werden die jetzt denken, wenn die mich hier so sehen, wie ich mit den Heiden esse? Und dann distanziert er sich, er heuchelt. Er baut praktisch diese Trennung wieder auf und Paulus sieht das und muss ihn öffentlich zurechtweisen. In Vers 14, Galater 2, Vers 14, schreibt Paulus dann: Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Ja, mit dieser Handlung, dass Petrus sich distanziert aus dieser Mahlzeit, baut er praktisch diese Trennwand des Gesetzes wieder auf, wieder die alten Maschen zwischen Juden und Heiden, und das ist gegen die Wahrheit des Evangeliums, seine Handlung. Deswegen muss Paulus ihn hier korrigieren und zurechtweisen. Und in diese Situation kommt jetzt unser Text, den wir gleich zusammen durcharbeiten werden. Paulus zeigt jetzt nämlich ab Vers 15, dass die wahre Identität der Gerechten nicht aus dem Gesetz herkommt, sondern aus der Tatsache, Christus lebt in mir. Die neue Identität der Gerechten, Christus lebt in mir. Lasst uns mal Verse 15 und 16 anschauen. Ihr könnt es gerne in euren Bibeln mitverfolgen. Funktioniert es? Ansonsten, wenn es... Dann klick du, das ist dann leichter. Ach, wunderbar. Ja, da haben wir es. Und ihr könnt auch in euren Bibeln reinschauen, die Verse 15 bis 16. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Paulus benutzt hier in diesen Versen im Galaterbrief zum ersten Mal diesen sehr interessanten Begriff gerechtfertigt, Rechtfertigung. Und das ist jetzt mal interessant, dass wir uns mal darüber ein paar Gedanken machen. Was bedeutet eigentlich Rechtfertigung? Ihr Lieben, und hier müssen wir bei Gott selbst beginnen. Wir müssen auf Gott schauen, wie er ist. Heilig, rein, makellos, ein verzehrendes Feuer. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Jeder Mensch, der Gott sieht, würde sterben, wird seine Heiligkeit nicht ertragen. Und wer in Gottes Gegenwart treten möchte, wer vor ihm bestehen möchte, der muss diesem Maßstab von Gerechtigkeit entsprechen, in seinem Leben aufweisen und tragen, um bei Gott angenommen zu sein. Ihr Lieben, und das ist ein sehr hoher Maßstab, nicht wahr? An diesem Maßstab können wir Menschen nie, niemals herankommen. So sehr ein Mensch sich anstrengen wird, gut zu sein, Gesetz zu befolgen, er wird es nicht schaffen, diesem Maßstab Gottes gerecht zu werden. So schreibt Paulus auch: alle verfehlen diese Herrlichkeit, die sie bei Gott haben soll. Diese Tatsache müssen wir uns erstmal vor Augen stellen. Und so können wir festhalten, bei der Rechtfertigung geht es darum, man kann es ungefähr so beschreiben: Rechtfertigung bedeutet, von Gott angenommen zu werden und gemäß seinem Maßstab, ja, nicht unserem, seinem Maßstab vor ihm bestehen zu können. Die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist ja die, wer wird denn gerechtfertigt und wodurch? Schauen wir nochmal in den Vers 15. Es ist interessant, wie Paulus hier das spricht, nicht wahr? Er sagt ja, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Interessante Wortwahl, die er hier benutzt, nicht wahr? Vielleicht springt er jetzt so kurz auf die Seite der Juden und redet mit ihren Worten über die Heiden. Das sind ja die Sünder, ja? Wir sind die guten Juden. So war ja oft diese Vorstellung unter jüdischen Leuten. Wir sind die Frommen. Wir sind nicht ganz so verdorben wie die Heiden. Und deswegen, vielleicht benutzt er hier diese Worte, wir sind zwar Juden und nicht Sünder wie aus den Heiden, aber dann reißt er ihnen Vers 16 jegliches Fundament der Selbstsicherheit unter den Füßen weg, wenn wir nochmal Vers 16 anschauen. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Hier reißt er ihnen das selbstsichere Fundament und sagt, egal wer, ob wir Juden oder die Heiden, für alle Menschen gelten die gleichen Bedingungen, wenn es darum geht, von Gott angenommen zu werden, vor Gott gerecht dazustehen. Es geht allein durch Glauben. Nicht durch Werke des Gesetzes, nicht durch eigene Anstrengung oder eigene Verdienste oder eigene Leistung. Und genau diesen Punkt macht er auch in Römer 3, diese Parallelstelle, die wir uns hier auch an dieser Stelle mal anschauen können, Vers 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Ich habe ja eine falsche Übersetzung hier, lesen wir mal die an der Wand zusammen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Also, Rechtfertigung durch Glauben, für alle gleich die Bedingungen, ohne eigenen Verdienst, ohne irgendwelche eigenen Anstrengungen, allein durch Glauben. Werke des Gesetzes könnte man eben hier auch zusammenfassen im Sinne von, ja, die eigene Anstrengung, die man erbringen möchte, um irgendwie Frieden bei Gott zu erringen. Aber das funktioniert bei Gott nicht, denn das Gesetz wurde niemals dazu gegeben, einen Menschen vor Gott gerecht zu machen. Das ist interessant. Die Absicht des Gesetzes ist nicht, den Menschen vor Gott zu rechtfertigen. Schauen wir mal in Römer 3, 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aha, interessant. Das Gesetz ist also dazu da, mir immer wieder vorzuhalten, dass ich schuldig bin, dass ich überhaupt gar nicht an diesen Maßstab Gottes als Mensch herankommen kann aus eigener Kraft. Das Gesetz wird mich immer wieder schuldig sprechen, immer wieder mir meine Sünde zeigen und mich überführen, dass ich ein Sünder bin und Christus brauche. An einer Stelle im Galater sagte Paulus auch, das Gesetz ist sozusagen der Zuchtmeister auf Christus hin. Es soll uns zu Jesus treiben und nicht, dass wir im Gesetz selbst, in den Werken des Gesetzes versuchen, eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bekommen. Das werden wir nie schaffen, Gott irgendwie durch Werke zu beeindrucken. Das funktioniert nicht. Und so möchte ich jetzt schon mal auf den Vers 21 in unserem Text aus Galater 2 eingehen, wie Paulus das hier ausdrückt, wo er dann sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das ist logisch, oder? Warum sollte Jesus diesen so schweren Weg des Leidens gegangen sein? Warum sollte Gott seinen einzigen geliebten Sohn, an den er wohlgefallen hat, hinschlachten lassen von gottlosen Menschen in einer üblen Weise, wenn es sowieso einen anderen Weg der Erlösung gibt? Ja, wo Jesus im Garten Gethsemane betet, Herr, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorbei... Nein, es gibt keinen anderen Weg. Er musste diesen Kelch trinken. Und deswegen sagt Paulus hier, wenn es durchs Gesetz, durch eigene Leistung möglich wäre, Jesus wäre vergeblich gestorben. Das Werk Jesu hätte keinen Sinn gemacht. Also, egal ob Jude oder Nicht-Jude, Heide, alle sind gleich schuldig vor Gott. Und das macht Paulus hier in diesen Versen deutlich und zeigt, für alle gelten die gleichen Bedingungen. Wer wird gerechtfertigt und wodurch? Allein durch Glauben. Allein durch Glauben. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, warum Glauben? Warum hat Gott den Glauben als solches erwählt, wodurch wir gerettet werden sollen? Warum? Warum rechtfertigt Gott nicht auch die, die gut leben, die sich bemühen, die klug sind, die arm sind, die reich sind? Warum hat Gott den Glauben ausgesucht? Zunächst einmal können wir festhalten, der Glaube ist die richtige Herzenseinstellung eines Menschen. Was drücken wir denn im Glauben aus? Was macht Glaube aus? Glaube ist, ich gebe auf. Ich gebe auf, dass ich mir etwas auf mich einbilde, dass ich etwas hier schaffen könnte in meiner Erlösung. Nein, ich brauche allein Christus. Er kann alles. Er hat alles gemacht und ich bin völlig abhängig von ihm und ich gebe auf. Ich mache mich völlig von ihm abhängig und verlasse mich nicht auf mich selbst. Ich stütze mich auf seinen Kreuzestod, auf seine Erlösung. Da war doch mal ein Bibelschullehrer, der wollte das seinen Schülern deutlich machen, was Glaube ist. Und es war so ein Erlebnispädagoge. Sie waren auf einem Berg zusammen und dann sollten sich die Schüler abseilen an einer sehr steilen Stelle. Und er hat dann so das Seil hier und das steht drauf, vom TÜV geprüft, das hält 300 Kilo. Und er fragt sie, glaubt ihr daran, dass das Seil 300 Kilo hält? Ja, klar, wenn das da drauf steht, TÜV, ja. Okay, wer ist denn zuerst bereit, sich in dieses Seil hier fallen zu lassen runter? Oh, dann wurde es schon sehr karg. Wer ist mutig, wer traut sich? Und irgendwann mal hat er einen runtergeschubst mit dem Seil, natürlich gesichert. Und auf einmal hört man eine Stimme von unten, das Seil hält ja doch. Ja, natürlich, es steht drauf. Aber genau das ist eben, was den Glauben ausmacht, dass man sich eben hier fallen lässt. Dass man weiß, es hält. Das Kreuz Jesu hält. Sein Werk, sein Leiden, Sterben, Auferstehung ist genug. Und darein lasse ich mich fallen, wenn es um mein ewiges Heil, um mein ewiges Schicksal geht. Das ist Glauben. Es ist zuerst eben die richtige Herzenseinstellung. Ich gebe auf und traue ihm alles zu. Als nächstes könnten wir sagen, der Glaube ist das Instrument, ja, durch das wir die Rechtfertigung in Anspruch nehmen, durch das die Rechtfertigung fließt. Auch hier wieder ein Vergleich, da ist ein Kindersonntagsschullehrer, Kindergruppenleiter, der möchte seinen Kids eine Lektion erteilen und hält eine ganz kostbare, schöne Uhr vor ihnen und sagt, wer möchte die haben? Die Kinder etwas verdutzt, ach, der hat doch bestimmt wieder irgendeinen Trick oder irgendwas, ich weiß nicht, sie tuscheln ein bisschen und keiner sagt was. Nach Zeit geht einfach ein Junge hin, ja, ich möchte die haben, geht mit ausgestreckter Hand zu ihm und tatsächlich, er schenkt sie ihm einfach. Und der Junge streckt seine Hand aus, empfängt sie und ist einfach dankbar und froh und strahlt. Und die anderen, Mensch, hätte ich doch auch aufgezeigt. Aber er, was tut er, dieser Junge? Er glaubt und empfängt einfach mit offener Hand dieses Geschenk, dieses Angebot. Also der Glaube ist das Instrument, wodurch wir das einfach annehmen, was Gott uns bereitet. Jemand hat es mal schön formuliert, der Glaube ist die Hand des Herzens. Die Hand des Herzens, sie arbeitet nicht für Erlösung, sondern sie nimmt das Geschenk an, was jemand anders ihr anbietet. Der Glaube also die Hand des Herzens, die Gottes Geschenk annimmt. Deswegen, nur durch Glauben wird man gerecht vor Gott. Und jetzt ist es doch mal interessant, sich das auch anzuschauen, wie geschieht das denn eigentlich? Was muss denn alles hier passieren? Was passiert alles in dem Zuge, dass ich von Sünder verloren, gerecht, heilig vor Gott stehen kann? Was passiert da? Und jetzt wollen wir uns mal ganz kurz diesen Prozess anschauen, was eigentlich mit einem Menschen passiert, der das Evangelium annimmt, sich bekehrt, Buße tut. Und das ist echt spannend, ihr Lieben, wenn man das mal so in einzelnen Schritten sich anschaut. Zunächst einmal, Gott antwortet auf meinen Glauben. Ja? Bei der Bekehrung antworten wir auf Gottes Heilsangebot, auf die Predigt des Evangeliums. Wir antworten, indem wir Buße tun, unsere Sünde bekennen und unseren Glauben ganz allein auf Christus setzen. Und jetzt antwortet Gott auf diesen Glauben. Er sieht das, er sieht mein Herz und fällt ein neues Urteil als Richter über meinen neuen Stand, über meinen neuen Status. Wie in einem Gerichtsprozess fällt ein Hammerschlag über ein Urteil, über meine Person, über meinen neuen Status. Gott sieht meine Sünden jetzt als vergeben an. Rechtfertigung beinhaltet also, dass meine Sünden vergeben werden. Die Sünden der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alle Sünden sind in Christus bezahlt und vergeben. Das ist eine so wunderschöne Wahrheit. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir hatten ein ganz, ganz dickes Minus bei Gott durch unsere Vergehen, durch unsere Sünden. Und jetzt sind sie uns vergeben. Jetzt stehen wir quasi, wenn man das mal so sagen will, auf einem neutralen Stand. Aber um vor Gott bestehen zu können, brauchen wir positive Gerechtigkeit. Wir müssen ja positive Gerechtigkeit haben. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Gott macht etwas Wunderbares. Er sieht meine Sünden nicht nur als vergeben an, sondern er macht jetzt was Nächstes. Er erklärt mich jetzt auch für gerecht in seiner Sicht. Er erklärt mich für gerecht in seinen Augen. Moment mal, wenn ich jetzt so in mein Leben schaue, auch als Christ noch, wie kann Gott das tun? Wie kann er mich für gerecht erklären? Ich bin immer noch ein so fehlerhafter, ein Sündiger, ein so abhängiger Mensch von ihm. Ich versage immer wieder. Wie kann Gott mich hier für gerecht erklären, wenn ich immer noch Fehler tue? Und hier, Lieben, jetzt sind wir beim Herzstück der Rechtfertigung angekommen. Gott kann mich für gerecht erklären, eben weil etwas ganz besonders Außergewöhnliches jetzt passiert, nämlich beim Herzstück der Rechtfertigung. Gott rechnet mir die perfekte Gerechtigkeit von Jesus Christus an. Und das möchten wir jetzt mal kurz, möchte ich mal kurz deutlich zum Ausdruck bringen, um das nochmal zu veranschaulichen. Wenn wir uns Christus anschauen, Christus als Mensch, er hat uns vorgelebt, wie Menschsein funktioniert. Er war derjenige, über den der Vater sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Über keinen Menschen kann Gott sowas sagen, nur über ihn. Jesus war rein, perfekt, sündlos. Er hat alle Verdienste bei Gott. Und was passiert jetzt bei der Rechtfertigung? Bei der Rechtfertigung stehen wir vor dem Herrn. Und Eugen veranschaulicht das jetzt, wie wir vor Gott stehen und ihn um Vergebung bitten, eben in diesem Prozess der Buße, des Glaubens. Und dann erklärt mich Gott für gerecht und umkleidet mich, brauchst jetzt nicht rein, ich denke, wir legen es einfach nur um, er umkleidet mich eben mit der Gerechtigkeit Jesu. Alle Verdienste Jesu, sein perfektes und gerechtes Leben, rechnet er mir jetzt an. Und deswegen, wen sieht Gott jetzt, wenn er mich anschaut? Er sieht Christus. Er sieht mich durch die Augen Jesu. Und deswegen, genau deswegen kann er mich für gerecht erklären. Danke euch. Und so drückt es auch Jesaja aus in 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und so drückt es auch 2. Korinther 5 aus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Jesus, diese Gerechtigkeit würden bekommen, die vor Gott gilt. Nur die gilt vor Gott. Und die rechnet er mir hier im Prozess der Rechtfertigung einfach zu, weil ich glaube. Das ist doch erstaunlich. Einen weiteren Vergleich, den man hier ziehen könnte, wenn wir es mal aufs Konto übertragen. Unser Konto bei Gott war maßlos überzogen. Es gibt keine Grenze nach unten. Wie überzogen? Das war eine Schuld, die ich niemals abbezahlen könnte. Das Konto Jesu hingegen genau andersrum. Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen an Guthaben positiver Gerechtigkeit. Und was macht Gott jetzt? Er schreibt meinen Namen als Kontoinhaber von dem Konto Christi, dass ich durch Jesus all diesen Zugriff habe auf diese Segnungen, auf das Gute, was er verdient hat. Es ist nicht mein Verdienst. Ich habe Zugriff auf seinen Verdienst, auf seine Gerechtigkeit. Und das ist so erstaunlich, das ist so wunderbar. Und deswegen kann Gott mich für gerecht erklären, weil er Jesus sieht. Aber was nun? Was nun jetzt? Wir sind gläubig, wir sind vor Gott gerecht. Ihr Lieben, jetzt lernen wir unser ganzes Leben lang zu werden, was wir schon geworden sind. Wie ist das bei einer Hochzeit? Bei mir, vor 4 Jahren, bin ich in den Status Ehemann eingetreten. Bei meinem Hochzeitstag, meiner Frau, bin ich ein Ehemann geworden vom Stand, vom Status. Aber jetzt lerne ich mein ganzes Leben, was es heißt, Ehemann zu sein. Ja, ich bin in einen Status eingetreten und lerne jetzt das ganze Leben lang, was es heißt, das zu sein, was ich geworden bin. Genauso auch mit unserem Christsein. Ja, wir sind gerecht geworden vor Gott und jetzt lernen wir unser ganzes Leben, das schon zu realisieren, das zu werden, was wir sind. Und merkt ihr, ihr Lieben, das ist eine ganz andere Motivation. Ich möchte im Glauben wachsen, ich möchte heiliger werden, ich möchte meinem Herrn dienen, nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin, weil er mich so sehr geliebt hat, weil er mir so ein maßloses Geschenk gemacht hat. Das ist eine ganz andere Motivation. Und jetzt lernen wir, ihr Lieben, deswegen sind wir motiviert, heilig zu sein, gegen Sünde zu kämpfen, Sünde zu hassen, weil wir schon gerecht geworden sind vor Gott, weil er so wundervolle Heilsabsichten mit uns hat. Und das ist eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Zuversicht, die ich dann auch im Glauben haben darf, im Dienst dann auch haben darf, aus Dankbarkeit mich zu investieren. Aber was ist, wenn ich jetzt doch wieder in Sünde falle? Und das passiert uns doch immer wieder. Hier ist es wichtig festzuhalten, dass wir hier ein bisschen das auch unterscheiden müssen. In dem Moment, wo ich vor Gott gerecht gesprochen wurde, durch meinen Glauben an Christus, meine Bekehrung zu Christus, in dem Moment habe ich richterliche Vergebung empfangen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht in das Gericht. In das Gericht, wo es um die Sünde geht, die verdammt wird. Nein, die wurde für mich schon auf Golgatha verdammt. Wenn ich jetzt sündige als ein Kind Gottes, dann sündige ich gegen eine Beziehung, dann sündige ich gegen ihn als meinen Vater. In dieser Gemeinschaft. Ich möchte euch das nochmal verdeutlichen. Stellen wir uns mal einen Vater vor, einen Familienvater, der von Beruf Richter ist. Und er hat einen harten Arbeitstag jetzt gehabt. Er musste einen Verbrecher verurteilen, zu lebenslänglich. Es war ein harter Prozess. Und so kommt dieser Richter, dieser Familienvater nach diesem harten Arbeitstag nach Hause, ist fertig, geschafft. Und dann begegnet er seiner Frau zu Hause und sie ist in Tränen aufgelöst. Und er sagt, Schatz, was ist los? Und sie sagt, unser kleiner Sohn, unser kleiner Junge, der war heute so schlimm. Er hat mir den Tag so schwer gemacht, hat einfach nicht gehört, war nicht gehorsam und ist auch jetzt bockig. Was wird dieser Vater jetzt tun? Wird er morgen seinen Sohn vor Gericht ziehen? In seinen Gerichtssaal? Nein. Er wird seinen Sohn als Vater begegnen. Er wird ihn konfrontieren mit seinen Fehlern. Er wird ihm sagen, Junge, du musst dich entschuldigen. Der Kleine ist bockig und sieht seine Schuld nicht ein. Was wird der Vater jetzt tun? Er wird sagen, Junge, geh auf dein Zimmer. Du wirst heute nicht am Abendessen teilnehmen, bis du dich entschuldigt hast. Der Junge geht auf sein Zimmer. Und jetzt sitzt dieses Ehepaar zusammen am Abendtisch und irgendwie ist die Stimmung getrübt. Da ist eine Beziehung kaputt gegangen. Da ist eine Gemeinschaft gerade zerbrochen innerhalb der Familie. Dann auf einmal hört man Trippeln auf der Treppe. Der Kleine kommt runter, ist in Tränen aufgelöst und kommt zu seiner Mutter und zu seinem Vater und entschuldigt sich. Er erkennt, dass er hier falsch gehandelt hat, er sieht seine Schuld ein und entschuldigt sich und die Familienbeziehung ist wiederhergestellt. Das Abendessen kann weitergehen. Die Beziehung, Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Ihr Lieben, genau das passiert. Wenn wir als Kinder Gottes gegen ihn sündigen, dann ist das immer eine Gemeinschaft, die Zerbruch geht. Immer, dass wir uns von unserem liebenden Vater distanzieren. Und dann ist er, der auf uns wartet, dass wir endlich umkehren, dass wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns auch immer wieder vergibt und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Deswegen ist unsere Aufgabe, wenn wir als Christen in Sünde fallen, sofort raus da, sofort zurück zu unserem liebenden Vater, der uns immer wieder dankbar, der uns immer wieder gerne aufnimmt und sich freut, dass wir zu ihm zurückkommen. Wir begegnen ihm als Vater. Und deswegen wollen wir nicht gegen sein Herz sündigen und sein Herz nicht zerbrechen. Und dann, deswegen ist es auch nicht so, dass wir dann bei jeder Sünde sofort unser Heil wieder verloren haben. Nein, es ist vielmehr die Einladung, sofort zurückzukommen zu ihm, nicht in der Sünde zu bleiben, weil das wiederum ein gefährlicher Zustand ist. Die Bibel warnt uns davor. Aber die Lehre der Rechtfertigung gibt uns in so vielerlei Hinsicht dann auch eine Zuversicht. Ihr Lieben, und das möchten wir auch nochmal zusammentragen, auch diese wunderbare Stelle aus Römer 8, Vers 29 bis 34. Schauen wir uns die mal an, die ist wunderschön, wie Gott uns gerecht macht, wie er uns gerecht spricht. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Was für eine wundervolle Textpassage. Wenn Gott mich gerecht spricht, dann kann keiner anklagen. Dann bin ich von der höchsten Instanz gerecht gesprochen. Ja, Satans Aufgabe ist es, uns immer wieder zu verklagen. Das hat er sich zum Ziel gesetzt, uns fertig zu machen und an unsere Schuld zu erinnern und uns zu hinterfragen, ist sie wirklich vergeben? Und so dürfen wir dann auch mit solchen Texten Zuversicht bekommen. Wer gerecht gesprochen ist, der ist von Gott gerecht gesprochen. Und das ist besiegelt. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Deswegen haben wir in vielerlei Hinsicht eine Zuversicht, die wir hier nochmal auflisten wollen. Unsere Zuversicht, Gott wird uns niemals die Strafe auferlegen, die durch das Werk Jesu schon vergeben wurde. Gott wird niemals unsere Sünde aus der Vergangenheit hervorholen und sie wieder an uns vergelten. Das wird Gott nicht tun. Er wird uns niemals in seinem Zorn zu unserem Schaden strafen. Ja, er wird uns bei Zeiten mal erziehen müssen. Ja, jeder Vater, der sein Kind liebt, schlägt es auch, so heißt es im Hebräer oder in Sprüche auch, die Züchtigung Gottes, ja, aber sie dient dann auch zur Besserung, nicht zur Verdammnis. Das müssen wir hier unterscheiden. Also haben wir durch die Rechtfertigung eine große Zuversicht. Und hier müssen wir dann auch an dieser Stelle, und unser Text geht jetzt auch in Galater 2 in diesem Gedanken weiter, dass mit dieser Lehre der Rechtfertigung keine Sünde gefördert werden soll. Kein Freibrief zur Sünde. Ach, so nach dem Motto, jetzt muss ich ja eh nichts mehr tun, alles ist ja schon geklärt, jetzt lebe ich, wie ich will und lebe in Sünde weiter. Diese Schlussfolgerung hat Paulus niemals gezogen. Es wurde ihm vorgeworfen. Feinde von Paulus haben gesagt, ja, du lehrst doch, es ist ein Freibrief zur Sünde, tu Böses, Gott macht Gutes eh draus. Paulus hat sich ganz entschieden immer dagegen gesträubt. Und so schauen wir nochmal unseren Vers 17 auch an in unserem Text. wie er dann sagt, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Der Vers ist an sich nicht so leicht zu verstehen, aber wir können hier doch ein paar wichtige Grundsachen herausstellen. Wann sagt Paulus immer, das sei ferne? Das ist immer, wenn er eine total falsche Voraussetzung als Gedanken so ungefähr vorgibt. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 1 sagt er auch, sollen wir jetzt in der Sünde leben, damit die Gnade mächtiger wird? Sagt er, das sei ferne. Und hier haben wir auch wieder diesen Ausdruck, das sei ferne. Was steht davor? Ist Christus etwa ein Sündendiener? Das sei ferne. Und hier gibt er auch seinen Lesern, den Galatern, eine Zuversicht und sagt ihnen, dort wo die anderen Lehrer euch Gesetz predigen und ihr müsst das und das und das und das und das alles tun, um gerettet zu werden, predige ich euch nur Christus. Und wenn ihr euch ganz auf Christus verlasst, er ist kein Sündendiener, er wird dich nicht dahin führen, dass du in Sünde lebst, das ist nicht seine Art. Deswegen ist es in Ordnung, es ist der Befehl, verlass dich nur auf Christus, er wird einen sündigen Lebensstil niemals fördern. Das ist auch ganz wichtig in dieser Lehre der Rechtfertigung zu beachten. Und dann Vers 18 in unserem Text. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Macht hier deutlich, es geht nur um Christus. Gerechtigkeit ist nur in Christus. Was hat er niedergerissen? Paulus beschreibt das in Philipper 3, was er niedergerissen hat, nämlich auch in seinem eigenen Leben war er damals ein Pharisäer, der sich sehr viel auf seine Leistung vertraut hat, wie er das deutlich macht. Aber er sagt dann, das achte ich alles für Dreck. Diese eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, achte ich für Dreck. Warum? Damit ich Christus gewinne. Und so sagt er hier, wenn ich das Alte wieder aufrichten würde, ja, diese Gerechtigkeit aus dem Gesetz, wenn ich das wieder predigen würde, dann wäre ich selber ein Sünder. Das ist nämlich die Sünde, wenn ich das wieder aufrichte gegen das Evangelium. Ja? Und wenn wir nochmal kurz an die Situation mit Petrus denken vor unserem Text, war es eine Sünde, dass er mit den Heiden gegessen hat? Nein. Worin bestand denn Petrus Sünde? Dass er geheuchelt hat und dass er sich wieder zurückgezogen hat und wieder diese Trennwand aufgebaut hat. Das war seine Sünde. Und so sagt Paulus hier in Vers 18, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Und jetzt in den Versen 19 und 20 beschreibt Paulus, und wir kommen jetzt hier in das Finale, das wunderbare Ergebnis der Rechtfertigung. Ein wunderbares Ergebnis. Lesen wir mal 19 und 20. Nun, ja, das ist die Schlussfolgerung, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das wunderbare Ergebnis der Rechtfertigung, ihr Lieben, ist nämlich die neue Identität, die wir haben. Christus lebt in mir. Und jetzt in diesen beiden Versen stellt Paulus auch nochmal all diese falschen Anschuldigungen in den Schatten und sagt, ihr Lieben, das ist alles gesetzmäßig abgelaufen, was hier passiert mit der Rechtfertigung. Es ist kein illegaler Weg, kein krummer Weg, kein Ausweg, Nebenweg. Nein, es ist alles legal. Ihr sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Jesus kam ja nicht, um das Gesetz aufzuheben, hat er selber gesagt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und jetzt sagt er, wenn ich also mit Christus gestorben bin, dann bin ich durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus da gestorben. Es ist alles erfüllt, es ist alles in Ordnung, wie es abgelaufen ist. Und jetzt habe ich ein neues Lebensmotto. Vers 20, nochmal zur Bekräftigung. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, nicht mehr ich selbst. Christus lebt in mir. Und wenn Christus in mir lebt, dann wird er mich nicht zur Sünde verleiten. Nein, wenn Christus in mir lebt, dann erlebe ich die wirkliche Freiheit. Dann erlebe ich, dass Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar wird, die er nachher auch in unserem Brief in Kapitel 5 entfalten wird. An anderen Stellen spricht er davon, das ist ein wunderbares Geheimnis, Christus in euch. Das ist ein Geheimnis dieser neuen Identität. Und wie beschreibt er jetzt sein Leben als Persönlichkeit, seine Lebenseinstellung? Was steuert ihn? Schauen wir mal, wie er das weiter beschreibt. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Was für schöne Worte, oder? Was für Worte der Ruhe, des Friedens. Ja, ich lebe jetzt im Glauben an ihn. Ich weiß, an wen ich glaube. Nämlich an denjenigen, der mich geliebt hat über alles, der sein Leben für mich gelassen hat. Und so lebe ich. Und nicht ich, sondern er lebt in mir. Er lebt dieses neue Leben. Er soll sichtbar werden. Diese Identität ist also etwas Wunderschönes. Es ist ein Leben im Frieden mit Gott. Es ist ein Leben des ständigen Zuspruchs, des Trostes von Gottes Geist. Es genügt, was Christus getan hat. Er hat dir Frieden mit Gott gegeben. Du bist mein Kind. Das ist diese neue Identität. Dann aber auch eine Herausforderung, die wir hier herauslesen können. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und jetzt stellen wir uns hier mal die Frage, lasse ich ihn wirklich in mir leben? Johannes der Täufer sagt es treffend, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und es gibt auch Lebensbeispiele, in denen wir das sehen können, wie es aussehen kann, dass Christus in einem lebt. Ich möchte euch zwei mitbringen und ihr werdet sicherlich auch eigene Beispiele haben. Da ist einmal hier dieses Beispiel von einem Gründer einer Studentenarbeit. Dieser Mann hat diese Studentenarbeit aufgebaut, viele Jahre da mitgewirkt. Er heißt Graf Püder. Aber er ist jetzt älter geworden und diese jungen Leute in seinem Komitee wollen ihn rausekeln aus dieser Gruppe. Er ist der Gründer, aber sie wollen ihn raushaben, sie wollen ihn nicht mehr. Und so sitzen sie in dieser Besprechung und sie verletzen ihn mit bösen Worten. Es kommt zu Wortgefechten und sie reden auf ihn ein in bösen Tönen und wollen ihn einfach rausekeln. Aber er sitzt einfach ganz ruhig da. Hört sich das an? Ganz ruhig. Und nach dieser Sitzung wurde er angesprochen von einem, der ihn beobachtet hat. Und er fragt ihn, du hattest, während diese Jungs so auf dich eingeredet haben, du hattest so einen seltsamen Gesichtsausdruck. Was hast du da gedacht? Und er sagt, ich habe die ganze Zeit gebetet, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Ich bin mit dir gekreuzigt und nicht mehr ich lebe. Du sollst leben, auch jetzt in dieser Situation. Wir merken, Christus lebt in mir, das wird ganz konkret. Das wird ganz konkret in meinem Alltag sichtbar werden, in den verschiedensten Situationen. Georg Müller, dieser große Mann Gottes, der viele Kinderheime in England aufgebaut hat, wurde mal gefragt, Georg, was ist dein Geheimnis deines Erfolgs, dieses großen Segens, den du von Gott empfangen hast? Was ist dein Geheimnis? Und er sinkt seinen Kopf immer tiefer und tiefer, bis er zwischen den Knien ist und sagt, weißt du, es gab einen Tag, an dem Georg Müller starb und seitdem Christus sein Leben beherrschte. Und deswegen, alles, was man sieht, es ist sein Verdienst. Das ist ein starkes Zeugnis. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Mir persönlich ist dieser Vers auch sehr wichtig geworden, immer wieder baue ich ihn in mein Gebet ein, auch zu Beginn eines Tages können wir das beten, Herr Jesus, auch heute wieder, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Das ist das, was meine Identität jetzt ausmacht. Ja, auf dem Personalausweis steht noch Frank Töfs, aber eigentlich lebst du doch jetzt dieses Leben. Christus lebt in mir. Deswegen wünsche ich uns, dass uns auch diese Botschaft heute neu herausfordert, diese Identität auszuleben. Jesus lebt in mir und es wird er sichtbar im Leben. Und dann aber auch nochmal, dass diese Botschaft uns Frieden gibt. Dass wir wieder neu verstehen, es kommt nur auf seinen Verdienst an. Und wenn ich an ihn glaube, bin ich sicher. Deswegen, wir müssen wegkommen von den Gedanken, ich bin ein toller Mensch plus Erlösung das nehme ich auch noch mit. Nein, nur er. Ich habe keine Verdienste mitzubringen. Nur er. Alles, was in meinem Leben sichtbar ist, ist nur von ihm. Denn von mir kommt nichts Gutes. Das müssen wir auch immer wieder verstehen. Und deswegen brauchen wir Gott auch nicht zwanghaft zu beeindrucken aus unserer eigenen Kraft. Nein, was wir jetzt tun für Gott, ihr Lieben, nochmal zur Erinnerung, tun wir, weil wir gerettet sind, aus Dankbarkeit, nicht um uns den Himmel irgendwie zu verdienen. Oh ja, lass uns das neu begreifen, wie tiefgreifend auch dieses Werk Jesu ist. Jesus genügt, ihr Lieben. Und das, was er getan hat, ist völlig ausreichend. Es ist vollbracht und er lebt. Deswegen dürfen wir uns freuen an unserem Herrn und diese neue Identität mutig ausleben. Auch in der Gemeinde, im Alltag, im Zeugnis zu anderen Menschen, dass sie Jesus an uns sehen. Ich möchte die Predigt zusammenfassen mit einem Gedicht, das ich uns mitgebracht habe. Wie kann ich vor dem Heiligen bestehen? Ich sündiger Mensch, vor Gott dem Herrn. Die guten Wege will ich gehen, doch schaffe ich's nicht. Ich würde so gern. Da höre ich Gottes Stimme sagen, deine Kraft, die ist zu klein. Schau auf das Kreuz, du darfst es wagen. Dein Leben wird dann wieder rein. Seit ich zu Christus wandte mich und im Glauben nahm sein Opfer an, bestehe ich nun in Gottes Licht. Die Gerechtigkeit zog er mir an. Ich lebe nun, doch nur nicht mehr ich. Die neue Identität, die vergesse ich nicht. Christus, er lebt nun in mir und ich wünschte, dass er lebte auch in dir. Amen. Und dafür möchte ich mit uns zusammen beten. Lass uns aufstehen dazu. Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass wir uns auch heute wieder daran erinnern dürfen, was du getan hast. Wie tiefgreifend dein Werk ist, was du vollbracht hast. Du hast es vollbracht. Danke, dass wir uns nicht mehr abmühen müssen, um eigene Gerechtigkeit aufzubauen, sondern du hast alles verdient und errungen. Und wir lieben dich dafür. Du hast dein Leben gegeben. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast von dem Vater, dass wir durch deine Verdienste überleben können. Hilf uns, das immer wieder bewusst zu machen, Herr, wie abhängig wir von dir sind, dass du allein genügst. Bewahre uns davor, eigene Leistung und eigenen Stolz aufzubauen und hilf uns aus einem dankbaren Herzen für dich zu leben. Herr, werde du sichtbar, dass nicht mehr wir leben, sondern du in uns. In jedem Einzelnen, von dem du heute hier bist, dass wir dann in der kommenden Woche dich mutig bezeugen können, wo wir auch stehen. Amen. Amen.